Herzlich willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ich bin heute hier mit Nummer 3, mit Rahim Dagesadegan, und wir sprechen über die Kraft der Ideen, Ideen und Realität. Wir sprechen über den Kapitalismus als Gegenstück oder als Erfindung der Sozialisten, als Kampfbegriff, aber auch natürlich, was steckt wirklich dahinter, was ist Kapital eigentlich und natürlich, welche Rolle spielt Bitcoin in der Rückkehr des Sparers und der Macht des Konsumenten. Es ist wieder mal eine Tour de force durch die Ideengeschichte. Wir gehen da zurück bis ins England des 11., 12. Jahrhunderts, natürlich aber auch bis in die aktuelle Zeit. Und auch das Wort Geldsozialismus kommt immer wieder vor, um zu beschreiben, in welcher Zeit wir heute eigentlich leben, weil dieses Zentralbankensystem, losgelöst von allem anderen außerpolitisch, das muss beleuchtet werden, auch in seinem Zusammenhang eben mit der Großindustrie, mit den Kapitalisten der heutigen Zeit, wo da vielleicht die Feindbilder auch herkommen und auch da, wo Bitcoin unter Anführungszeichen helfen könnte, dieses eingefahrene System von Feindbildern aufzubrechen. Eine wunderbar spannende Folge in dieser Serie. Ich wünsche euch viel Spaß. Solide rechtliche und juristische Beratung, das ist im Bitcoin, Krypto, Blockchain etc. Bereich wahnsinnig wichtig. Echte Experten sind da Arthur Stadler und Oliver Völkel von SV Law, die haben da in den letzten Jahren schon einiges an juristischer Pionierarbeit geleistet und kennen sich in diesem Bereich wirklich aus, ja, wie keine zweite Anwaltskanzlei, die ich kenne. Ich freue mich deshalb, Sie als offiziellen Law-Partner bei Was Bitcoin bringt an Bord zu haben. Wer rechtliche oder regulatorische Fragen hat, etwa zum Datenschutz, wer sich bei seinen Vertragsverhandlungen mit Partnern und Investoren absichern will oder Kontakt mit europäischen Behörden oder der Finanzaufsicht hat, der kann sich bei Stadler Völkel Rechtsanwälte die kompetente Beratung holen, die er braucht. Einfach melden bei svlaw.at. Bei Coinfinity, da heißt es seit 2014 Bringing Bitcoin to the People. Diese Firma hat Bitcoin wirklich in der DNA und das merkt man an allen Stellen. Beim wirklich sehr guten Service, bei der persönlichen Betreuung im Grazer Front Office und bei den Services, die reichen von High Net Worth, Individual Betreuung bis zur Beratung, wenn es um die sichere Verwahrung von Bitcoin geht. Und auch jede andere Frage kann man dem Team von Coinfinity stellen und bekommt garantiert eine gute Antwort. Coinfinity ist der Hauptsponsor dieses Podcasts und das Team, das startet jetzt gerade richtig durch. Es gibt ein neues Webportal. Dort kann man kaufen, verkaufen und einen Sparplan anlegen, was sicher die entspannteste Art ist, Bitcoiner zu sein. Und neue Features kommen auch ständig dazu. Das Portal ist aus aller Welt erreichbar. Seht es euch an unter coinfinity.co.
Willkommen zurück, Rahim Dagesadegan. Wir haben schon gesprochen über den Sozialismus in der letzten Folge und heute sprechen wir über das große Gegenstück. Wobei ich vermute, dass du mir wahrscheinlich sagen wirst, es ist gar nicht das große Gegenstück, weil du hast doch immer überraschende Takes sozusagen, den Kapitalismus. Wo fangen wir da an? Was ist Kapitalismus?
Ein Kampfbegriff als Ismus und damit setzt eigentlich den Sozialismus voraus. Das ist eine Vorstellung, dass die Ordnung, in der Menschen leben, schlechter geworden ist, eine Verfallserscheinung vielleicht darstellt oder eine Korruption und dass es eine Systemalternative gibt und darüber nachzudenken sei. Also Kapitalismus mit dem Mus, Ismus hinten, ist eigentlich verwendet durch die Gegner von einer Veränderung, einer Modernisierung, und das ist ein Element davon. Der Begriff Kapitalist ist aber schon älter.
Das heißt, wir müssen unterscheiden zwischen Kapitalist und Kapitalismus von Begrifflichkeiten her. Wo taucht der Kapitalismus als Begriff auf erstmals?
Ich glaube, Louis Blanc ist der erste, ein französischer Sozialist, der den Begriff Kapitalismus verwendet, aber dann wirklich in die Debatte kommt das durch Proudhon. Marx verwendet Kapitalismus selbst nicht, sondern kapitalistische Produktionsweise, aber dann in Nachfolge auf Marx bürgert sich das eigentlich ein, von Kapitalismus zu sprechen als einer bürgerlichen Ideologie, stellvertretend auch für Interessen einer Klasse.
Gibt es diese, also Sozialismus haben wir das letzte Mal besprochen, gibt es als Ideologie in verschiedenen Ausformungen über die Geschichte. Gibt es eine Ideologie des Kapitalismus tatsächlich oder ist das nur Projektion?
Das ist Projektion hauptsächlich. Ja. Also den sozialen Prozess und die Umwandlung, die da beschrieben werden soll, um sie dann zu werten, ist natürlich nicht das Ergebnis eines bewussten Prozesses. Ideen spielen eine Rolle und dann eher im Nachhinein. Es gibt dann schon einen Teil, die bestimmte Veränderungen gutieren und dann ganz spät Und das kommt immer wieder so vor, als dass man Kampfbegriffe dann aufnimmt und auch positiv verwendet. Zum Beispiel Ludwig von Mises nimmt dann den Begriff Kapitalismus schon auf, weil er da ist und sagt, na gut, dann stehen wir irgendwie dazu, dass es schon bestimmte Ideen gibt, die förderlich sind für eine moderne Marktwirtschaft, die er dann gutiert oder wofür er zumindest gute Gründe sieht, sie zu vertreten.
Ist Marktwirtschaft als Umreißung sozusagen des Kapitalismus, wie wir es heute verstehen, ein gutes Hilfsmittel? Also ist das deckungsgleich? Oder weil wir können es eigentlich gleich fragen, ja, nicht? Also leben wir heute im Kapitalismus? Leben wir heute in einer Marktwirtschaft? Und weil das ist ja das, was immer behauptet wird. Also ja, heute ganz, man zeigt die Zeitung auf, Kapitalismus schuld, Kapitalismus schuld, Kapitalismus schuld, ja. Erst heute ist ChatGPT rausgekommen, das wird jetzt ungefähr 700 Millionen Jobs abbauen, die man nicht braucht. Also ist es deckungsgleich Kapitalismus, Marktwirtschaft?
Wenn Kapitalismus der Status quo ist, dem man insbesondere das beschreiben möchte, das einem nicht gefällt, ja, dann ist er tautologisch. Und das ist leider also die Grundbedeutung von Kapitalismus, auch wenn es heute verwendet wird. Anders wie müsste man es definieren, hat aber das Problem, dass natürlich der Begriff Kapitalismus besetzt ist und viele unterschiedliche Dinge bezeichnet. Und das können wir gerne ein bisschen differenzieren, was da dahinter steht. Also es ist nicht nur Reaktion auf eine Entwicklung der Moderne. Ludwig von Mises, um auf die Frage zuerst zu beantworten, bietet so eine Definition an. Aber ich glaube, ich habe sie schon erwähnt. Er sieht dann also Kapitalismus im Positiven als eine Katalaxie, als eine Ordnung, in der arbeitsteilig Fremde interagieren. Und als ein jetzt positives Prinzip stellt er die Frage, wie weit die Mitentscheidung der Menschen über die Produktionsstruktur ist. Und damit nimmt er also eigentlich diese marxistische Vorgabe ein bisschen auf, die Produktionsstruktur zu betrachten. Und er sagt sich aber, da wir nicht im Vorhinein sagen können, was die richtige Produktionsstruktur ist, oder es genau darum geht, wer sagen kann, was die richtige Produktionsstruktur ist, geht es doch darum, wer entscheidet über diese Produktionsstruktur. Und wenn also die große Masse darüber entscheidet, dann ist das für Mises ein Zeichen für Kapitalismus im positiven Sinne. Fast schon synonym für eine Art von Produktionsdemokratie, könnte man sagen.
Marktwirtschaft.
Und Marktwirtschaft. Ja. Nur Märkte sind eigentlich noch viel älter als diese Kampfbegriffe und die Auseinandersetzung um eine Modernisierung der Gesellschaft. Märkte gibt es eigentlich immer schon.
Aber der Begriff der Marktwirtschaft im Gegensatz zum Begriff des Kapitalismus ist eigentlich noch immer positiv besetzt.
Eher, ja, ist ein bisschen neutraler vielleicht. Also die Befürworter der modernen, arbeitsteiligen, globalisierten Wirtschaftsordnung sind, verwenden lieber den Begriff Marktwirtschaft, aber auch weil es eben kein ideologischer Kampfbegriff ist. Da steckt kein Ismus drinnen, es klingt neutraler, aber er beschreibt halt nur eine Facette. Und das könnte schon zu kurz greifen. Also man Marktwirtschaft allenfalls dann verwenden, wie Mises, wenn man ihm die Frage stellt, was kennzeichnet die Wirtschaftsform der meisten Menschen. Also schon so eine Frage, was ist typisch? Und Märkte gibt es zwar immer schon, aber die meiste Zeit der Geschichte betreffen sie nur eine Minderheit oder nur einen kleinen Anteil des Lebens und Wirtschaftens. Marktwirtschaft in dem modernen Sinne ist dann schon der Umstand, dass praktisch alle hauptsächlich über Märkte interagieren und wirtschaften. Das heißt arbeitsteilig und mit Fremden. Und dafür bieten die Vertreter der österreichischen Schule einen eigenen Begriff, die Katalaxie, an. Von Katalatein heißt tauschen und vom Feind zum Freund machen. Also dass über Tauschbeziehungen Beziehungen zwischen Fremden entstehen, die sich aber selbst nicht mehr kennen und die Ziele auch nicht teilen, heterogener sind. Das ist der Gegensatz also zu einer eher kleinen, hauptsächlich landwirtschaftlichen Struktur der Vergangenheit.
Katalaxie wäre der Begriff, den die Austrians verwenden für eine arbeitsteilige, freiwillige, marktbasierte, aber nicht rein marktbasierte Gesellschaft. Habe ich das richtig verstanden?
Naja, es ist jetzt das Grundprinzip und das ist für eine Definition zu verwenden, man sagen, okay, wie groß muss der Anteil von Katalaxie sein, damit man von einer Katalaxie sprechen kann? Und da sieht man ein Spektrum. Wie bei allen großen Begriffen, auch Geld und ähnlichen Fragen, handelt es sich eigentlich nicht um binäre Entscheidungen, sondern um ein Spektrum. Und da, glaube ich, ist die brauchbarste Definition schon die von Ludwig von Mises, der sagt, in der Tendenz, wenn überwiegend die Einzelentscheidungen der vielen Menschen über die Produktionsstruktur bestimmen, ist es eher eine kapitalistische, katalaktische Ordnung. Jetzt im Begriff Katalaxie steckt also noch mehr drinnen, dass man hauptsächlich arbeitsteilig mit Fremden interagiert. Das heißt, die Familie ist nicht mehr die Hauptstruktur des Wirtschaftens und das ist jetzt soziologisch relevanter. Ja. Mises Definition ist ein bisschen ökonomisch relevanter oder praxeologisch relevanter und beides ist ein Spektrum. Und in diesem Spektrum würde ich sagen, ja, ist die Antwort also nicht so klar, wie sie scheint, dass wir im Kapitalismus oder dass der Westen überwiegend kapitalistisch wäre, sondern wir müssen ihm schon diese Frage stellen, wer entscheidet über die Produktionsstruktur? Ist das der Sparer im Einzelnen und der Konsument im Einzelnen? Und da haben wir schon eine Tendenz, die davon weggeht und wahrscheinlich eher ins Gegenstück umdreht, insbesondere wenn wir die Geldordnung betrachten. Deswegen ist es, glaube ich, schon korrekter, nach Roland Bader vom Geldsozialismus zu sprechen, als bessere Treffer, um die heutige Ordnung zu beschreiben, weil also insbesondere durch die Intervention oder das Geldwesen, das wir haben, es dazu kommt, dass die Entscheidungen der Konsumenten und Sparer nicht sehr relevant sind für die Produktionsstruktur. Das heißt, es ist Unternehmungen und Projekten möglich ohne Entscheidung der Konsumenten und Sparer, weil sie die weder zur Finanzierung brauchen, noch als aktuelles Marktsignal, um einen Cashflow notwendig zu erzeugen, dass da doch große Kapitalaufwendungen entstehen können und dass die Tendenz natürlich zusätzlich politisch und insbesondere über politischen Kredit und politische Geldschöpfung nochmal weitergeht, als die verzerrte Marktstruktur ohnehin schon als Problematik zeigt.
Aber Marx, der den Begriff Kapitalismus, wie du sagst, den nicht verwendet hat, aber natürlich schon popularisiert hat, der hat dann noch in einer Zeit darüber geschrieben, da war es jetzt noch der Geldsozialismus jetzt noch nicht so weit fortgeschritten wie heute, würde ich behaupten.
Er war eine Forderung.
Er war eine Forderung von Marx, ne?
Ja.
Ja, herrlich. Worauf ich hinaus will, ist, du hast auch vorher erwähnt, den Ausdruck Kapitalist gab es vorher schon, ja, und auch die Idee des Kapitals. Die, ja, Sparer sind die, die Kapital aufbauen und dieses Kapital dann investieren und zur Verfügung stellen können. Das ist das, was wir heute eigentlich eliminiert haben, weil das Kapital quasi aus dem Nichts, ja, erschaffen wird und politisch vergeben wird. Aber das war ja nicht immer so. Also gab es früher mehr Kapitalismus als heute.
Ja, aber nicht gleich verteilt. Ja. Okay. Also es war in bestimmten Bereichen ausgeprägter und Sparen finanzierte Produktionsstruktur, aber der Anteil der Bevölkerung relativ war kleiner. Ja. Das heißt, es gab nie eine goldene Zeit, in der viele Kleinsparer eine Produktionsstruktur geschaffen haben oder jetzt Produktionsstruktur wirklich im katalaktischen Bereich, wo Fremde interagieren, sondern der Begriff Kapitalist und Kapital kommt von der Stammsumme bei den größeren Projekten der Händler. Es geht also um die Finanzierung von Schiffen in diesem frühen Kapitalismus. Die erste bedeutende, etwas globalere, etwas mehr mit Fremden zu tun habende Form von Produktionsstruktur. Das ist letztlich die Ausrüstung der Handelsschiffe und die damit verbundenen Handelsexpeditionen. Das ist also zunächst Norditalien und dann Nordeuropa, die Hansestädte.
Aber inwiefern um Schiffe, weil das einfach damals die teuersten Investitionen waren?
Es sind teure, riskante, unternehmerische Investitionen. Ja. Mhm. Und dafür gibt es dann so eine gewisse Aufteilung. Es entsteht auch eine Arbeitsteilung hier bei der Finanzierung, sodass sich als sinnvoll erweist, wenn man große Summen hat, da ein Portfolio anzulegen, heißt in mehrere Schiffe zu investieren und dass zum Teil der Aktive oder der die größte Summe trägt, dabei nicht mehr der ist, der aktiv am Schiff mitfährt. Das heißt, eine gewisse Trennung zwischen dem unternehmerischen oder dem Management und der Finanzierungsaufgabe. Ja, es gibt also jetzt Spezialisten, die durch ihre Kenntnis und vor allem ihre Möglichkeit, riskante Projekte zu finanzieren, oft einen größeren Teil stellen der Summe. Ja. Es war schon noch lange Zeit die Regel, dass es Equity-Finanzierung ist, das heißt, dass auch der Kapitän dann einen Teil des Kapitals hält und es noch keine Kreditfinanzierung ist, aber es verschieben sich die Gewichte. Also diese Stammsumme wird sehr groß oder die Hauptsumme und darauf ist dann ein Ertrag, der, wenn ich ein Portfolio habe, ein breites Portfolio, wird das zinsähnlicher. Dann kann ich irgendwann das letztlich versicherungstechnisch abbilden, dass ich eine gewisse Rendite auf mein Kapital habe. Und dann kann der Eindruck entstehen, dass also eine kleine Schicht, die sehr viel Ersparnisse hat und sehr geschickt dabei ist, das zur Finanzierung einzusetzen, auch indem sie zum Beispiel Handelskredit gut nützt, weil sie ja wissen, dass dann ein gewisser Cashflow immer erzielt wird und je mehr ich habe, desto besser kann ich streuen über diesen ungewissen Cashflow, desto mehr erweckt der Eindruck, dass da Leute passiv auf Geldsäcken sitzen und einen Zins erwirtschaften, ohne selber ihr Leben zu riskieren, ohne selbst harte Arbeit zu leisten. Und ganz dramatisch wird es dann, als sich eine besondere Bevölkerungsgruppe da überproportional beteiligt. Das sind die Juden, die abgedrängt werden, zunächst aus dem Handwerk abgedrängt werden, schon eher in den Handel und dann aber vom Handel abgedrängt werden in die Finanzierung des Handels unter dem Druck der dann schon also nicht-jüdischen Händler und deren Kollusion mit der Obrigkeit gegen die Juden und dann vor allem die Ablehnung der Bevölkerung dieser erfolgreicheren Juden und das zieht sich eigentlich durch, also dass diese Ablehnung der Finanzwelt oft antisemitisch konnotiert wird. Ja. Also es ist aber nur ein Aspekt und natürlich nicht das, was hauptsächlich Ludwig von Mises sieht in der Kooperation von Fremden, sondern eine aufgrund der damaligen Struktur, wo man sich irgendwie dank Mobilität und Streuung irgendwie gegenüber dem politischen Risiko der kriegsführenden Feudalherren, die immer unersättlich dabei sind, neue Gelder zu erschließen, irgendwie ein Auskommen finden muss. Und das führt dann also zu dieser Wahrnehmung, dass es ungleich verteilt ist, dass eine gewisse Gruppe ist. Und dann kommen also noch ein paar Elemente dazu, die positive und negative Seiten haben. Also dass ausgerechnet England, dann Flandern und Holland Zentren einer Umwälzung der Produktionsstruktur sind, hat kulturelle Gründe, die eigentlich im Kern, also England ist schon eines der Hauptgebiete, wo die moderne Kapitalismuskritik entsteht und Holland und Brabant sind Vorläufer der kiliastischen Ordnungskritik, das sind also diese apokalyptisch-heretischen Sekten, die hinter dem Ursozialismus stehen. Das entsteht ausgerechnet in den Teilen Europas, wo eine bestimmte Modernisierung stattgefunden hat. Langsam und schleichend und dann erst am Ende bemerkt und dann wird vor allem in einer romantischen Reaktion, also von Menschen, dieses moderne, verstädterte Leben betrachten und ablehnen, die spinnen sich da eine Kausalität herbei. Ja. Die tun so, als gäbe es einen plötzlichen, ideologisch getriebenen Wechsel von einer gut funktionierenden, nostalgischen, alten Form des Lebens hin zu einer modernen, unerträglichen Form des Lebens, die gekennzeichnet dadurch ist, dass eine bestimmte Klasse sich besonders bereichert daran und letztlich einen Vorteil zieht aus dem Elend der Masse. Und das ein bewusster Verschlechterung der Lebensverhältnisse darstellt.
Du hast jetzt irrsinnig gut herausgearbeitet, woher dieses Feindbild Kapitalist, auf dem ja das Feindbild Kapitalismus auch aufbaut, kommt, gemeinsam auch mit wahrscheinlich den zentralen Ursprüngen des Antisemitismus, der immer ganz stark zusammenhängt mit Gelddingen. Ja? Ja. Wie du richtig gesagt hast, bis heute. Ja? Also das braucht auch in Österreich, muss ich nicht weit suchen, bis ich jemanden finde, der sich nach 3 Bier über die Hochfinanz an der Ostküste beschwert. Mhm. Ja? Also das ist natürlich ein Wahnsinn, weil's das schon so lange zurückgeht und sich einfach extrem durchzieht. Und wir haben auch schon darüber gesprochen. Aber dieses Bild natürlich, also wie soll ich sagen, es ist schon zu verstehen, woher das kommt. Nicht? Wenn ich jeden Tag 18 Stunden arbeiten gehen muss und an meinen Körper ruiniere und eigentlich am Leben keinerlei Freude habe, und dann sehe ich, dass jemand vielleicht auch damals schon, also in Venedig oder Florenz sitzt und eigentlich den ganzen Tag nur am Schreibtisch hockt, ja, und eigentlich unter Anführungszeichen nichts tut, dann verstehe ich schon, woher dieses Feindbild kommt. Ja. Und wo ich jetzt das Problem sehe, ist jetzt die Kombination mit diesem Geldsozialismus. Weil das haben wir jetzt in der ja. Pandemie gesehen. Weil jetzt ist es ja tatsächlich so, dass diejenigen, die viel haben, immer mehr bekommen. Also dass ein Elon Musk ist irgendwie alle 3 Wochen wieder reichster Mensch der Welt, weil seine Aktien so stark gestiegen sind. Warum? Weil die Geldmenge, bla bla bla. Also das hat er dann mit ich möchte nicht sagen, es hat mit Leistung nichts zu tun, weil es gibt auch einen Grund, dass diese Aktie gekauft wird. Also da gibt es im Aktienmarkt immer eine gewisse Arretierung, auch unter einem sozialistischen Geldsystem. Aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Das heißt, dieses ausgerechnet durch diese Zentralisierung, durch die Politisierung des Geldsystems, wird diese Kapitalistenklasse noch einmal in den Mittelpunkt gerückt.
Ja, es ist eine sehr schwierige Frage, ob eben dieser Geldsozialismus, und viele würden das bestreiten, diesen Begriff, und sagen, nein, das ist inhärent kapitalistisch und das war immer so. Und es ist nicht ganz einfach, so beiseite zu wischen, weil also tatsächlich diese moderne Entwicklung einer modernen Wirtschaftsstruktur sehr ambivalente Facetten hat und sehr viele Phänomene, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, verbunden sind. Ja. Das eine ist eine kulturelle Veränderung von Menschen über lange Zeiten, die man neutral betrachten kann, die positive Ergebnisse im Wohlstand gebracht hatte, aber über sehr langfristig und sehr ungleich verteilt und einhergeht mit einer starken Urbanisierung und tatsächlich einem wahrgenommenen Vergrößerung von Elend in diesen urbanen Zusammenballungen. Ähnlich wie heute, wenn sich ein Entwicklungsland öffnet und eine gewisse Entwicklung möglich ist, sieht man das Wachstum des Slums rund um die Städte und eine massive Verstädterung, die jetzt den Eindruck erweckt, dass da die Lebensverhältnisse dramatisch schlecht sind. Und das Besondere eben an England und Brabant und Holland und dem Norden ist schon, in welchem Schmutz die Menschen leben. Ja. Du hast also eine besondere, plötzlich wird das sehr dicht, weil es auch neue Wohlstandsmöglichkeiten gibt, die sehr ungleich verteilt sind. Und da nicht jeder sein Auskommen findet. Für viele geht das schief, weil es eben ganz eine andere Kultur ist plötzlich, die notwendig wird. Ja.
Aber etwas, was wir zum Beispiel jetzt in Asien beobachten
genau. können,
oder? In
genau.
China erleben wir das jetzt quasi in seiner digitalen Form.
Ja, ja. Sind also ähnliche Muster, aber die Kulturentwicklung in Europa ist nochmal besonders, die das also so früh möglich gemacht hat. In anderen Regionen kommt das dann ein bisschen dichter und wirkt westlicher und fremder. Im Westen musste man also irgendwie da interne andere und Fremde annehmen, die diese fremde Denkform hineinbringen. Und am besten beschreibt das ein Anthropologe, heißt Joseph Henrich, der nennt das WEIRD, verrückt, als Akronym für Western Educated Industrialized und was war da noch? Reformed Democratic. Also eine bestimmte Kulturmuster, wo es plötzlich, also sich die Menschen beginnen anders zu verhalten. Und das ist also ein interessantes Feld, dem nachzugehen, was da passiert ist. Es ist offenbar so, dass also ein Zusammenwirken von Verstädterung und relativer Stabilität, wie das in England der Fall war, durch die Insellage, da eine besondere Entwicklung verursacht hat, die sich lange nicht zeigt, aber bei den Menschen etwas tut. Wir sehen also relativ früh in England, dass Familienmitglieder die Familie verlassen und in anderen Betrieben mitarbeiten. Und das ist so ein Indikator einer Katalaxie. Das ist schon ein Grundelement. Die Familienstruktur ist nicht mehr der Hauptfokus der Produktion. Und das hat natürlich nicht nur gute Seiten. Das ist das, was viele im Osten am Westen ablehnen und umgekehrt diese letztlich Beliebigkeit der Familienverhältnisse, auch eine gewisse Befreiung natürlich von Familienverhältnissen. Aber zunächst ist es schon eine neue Härte, die ins Leben kommt. Dass also durchaus junge Menschen da in fremde Familien gehen, nicht im eigenen elterlichen Betrieb mitwirken, das ist ein Übergang. Der findet relativ früh statt in England und ist so das Omen gewissermaßen, die Vorstufe dieser späteren katalaktischen oder kapitalistischen Entwicklung, die jetzt aber dazu führt, dass also in den Städten sich ein bestimmtes Bürgertum herausentwickelt, neben einem sehr schmutzigen, sehr elenden, aufstrebenden Proletariat, wenn man so möchte, also Menschen, die noch nicht Teil dieser Produktionsstruktur sind, aber darauf hoffen und auch nichts halten von dieser, noch nicht Eigner dieser Produktionsstruktur sind. Und dann gibt es schon irgendwann ein neues Element, das ist eine politische Einflussnahme dieses Bürgertums, also derjenigen in den Städten, die jetzt, weil sie anders und moderner ticken, bisschen besser bei analytischen, abstrakten Aufgaben sind, bisschen besser dabei sind, mit Fremden zu kooperieren, vielleicht auch, weil sie weniger Familienbeziehungen haben und das wertschätzen, vielleicht ein bisschen kosmopolitischer eingestellt sind, rationaler, disziplinierter sind, strebsamer sind, nach neuen individualisierten Konsummöglichkeiten streben und das gerne auch wieder ausdrücken, wenn sie etwas verdienen und einen individuellen Anreiz sehen, etwas zu verdienen tatsächlich, sich zu verbessern. Das ist ein neuer Menschentypus, der mal auch Abscheu erregt, weil er so ein bisschen wie ein kapitalistischer Streber erscheint und es ist sind andere Personen, Charakteristika und Persönlichkeiten, die jetzt erfolgreich werden können, die also nicht mehr viel gemeinsam haben mit dem früheren Kriegertypus, sondern zum Teil die Znichtel sind, die Nerds, die Geeks und da kommt viel Ablehnung vom herabsinkenden Adel. Das ist also ein Element des Sozialismus, sind Adelige, die in Konkurrenz zum Bürgertum stehen.
Also das ist ja auch bis heute so. Also selbst der Geldadel neigt sich ja dann oft mal in Richtung Sozialismus und macht dann Interviews, wir sollen die Erben besteuern zu 100% und wir müssen, ne? Also das sieht man bis heute. Mhm. Und wenn ich das richtig verstehe, ist das eher eine Reaktion auf einen drohenden Machtverlust.
Ja, es sind zwei Dinge, würde ich sagen. Das eine ist schlechtes Gewissen plus eine noch schlechtere moralische Zug, würde ich sagen, Unersättlichkeit. Ja. Also für bestimmte Vermögende reicht es nicht aus, vermögend zu sein. Sie wollen auch den Status haben. Deswegen ist es zum Teil relativ stark verbreitet, unter Vermögenden und auch Unternehmern da mitzumachen, bei diesem Virtual Signaling oder der Statuswettbewerb oder Geltungstugend. Ähnlich, es ist genau dasselbe wie Geltungskonsum, Geltungstugend. Also man protzt mit Ansichten. Man protzt mit Ansichten, wie man mit Luxusgütern protzen kann. Deswegen würde ich das also moralisch sehr negativ sehen, dass in der Tat dieser Sozialismus der Reichen, der Vermögenden, der Bessergestellten, des hohen Bürgertums, der Bobos, das ist alles abgrundtief heuchlerisch und hat also an sich negative Charakterzüge, die dem zugrunde liegen.
Na gut, man kann mit Ansichten protzen, wenn man schon alles hat,
ja.
Aber auch wenn man nichts hat. Mhm. Mit Ansichten protzen geht immer und durch die sozialen Medien heutzutage kann ich jederzeit das machen. Ne? Ich muss mich nicht um nichts kümmern. Was mich aber wundert ist, und das würde ich dich gerne fragen, es muss ja auch Menschen gegeben haben, auch damals im Adel, die sich dadurch bedroht gesehen haben, aber auch in den unteren Schichten, die verstanden haben, dass man da was lernen kann. Das muss ja auch dann die Geburtsstunde gewesen sein von sozialer Mobilität eigentlich. Ja. Ja. Gibt es da einen Trend, der sich durchzieht? Weil ich meine, das ist jetzt, ich protze jetzt mal mit meiner Ansicht, ja, wenn ich jemanden sehe, der erfolgreich ist, ich finde das beeindruckend, ich möchte von dem lernen, also weil ich auch verstehe ungefähr, dass das möglich ist. Ich glaube, was viele Menschen nicht verstehen, ist, dass es möglich ist, dass du quasi aus dem Nichts mit Talent und harter Arbeit etwas erschaffen kannst und damit dann Geld verdienst, unter Anführungszeichen. Ja. Aber gibt es diese positive Gegenbewegung, gibt es da was?
Ja, also kulturell wird es plötzlich akzeptabler, diese Verbesserung und die soziale Mobilität. Das ist also einer der Hauptgründe, warum die Innovationskraft zunimmt. Und das passiert erst im 18. Jahrhundert und eben ausgehend aus dem Norden Europas und England. Und das ist ein Bruch, der aber kumuliert über lange Zeit. Ja, also du hast die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch gibt es kaum Verbesserung. Vom Jahr 0, Christi Geburt, bis 1750 ist, glaube ich, 24% Verbesserung. Also 24% mehr Output für den Input. Aber das sind 0,05% oder so.
Aber das kann man messen.
Naja.
Pi mal Daumen.
Es ist ein, natürlich immer ein bisschen eine willkürliche Auswahl. Beste Maß ist eben Output, Produktivität letztlich. Okay. Ja, du misst Produktivität, die misst du an Ernteerträgen. Viel lückenhaft, aber das Beste, die beste Annäherung ist also so, die Schätzung ist normale Innovationskraft von traditionellen Gesellschaften, dann sogar also westlich und eher, also moderner Mensch, die letzten 2.000, 3.000 Jahre sind 0,05% und das verdreißigfach sich innerhalb relativ kurzer Zeit, aber dann doch so langsam, dass es nicht so eine Revolution ist, wo das plötzlich aufschießt, aber es bei kumulierenden Dingen werden sie halt spät, irgendwann ist das sichtbar, dass das so viel ist und so stark ist und verändert dann auch wirklich die Umwelt dramatisch. In England nimmt die Innovationskraft schon wahrscheinlich ab 1100, 1200 zu leicht und das ist aber ein Prozess, wo es dann keine starken Einbrüche mehr gibt, aufwärts geht und irgendwann kumuliert. Und das ist modern eigentlich. Das ist ein Element von Kapitalismus wieder, das auch Menschen ablehnen, ist die starke Dynamik der Produktionsstruktur. Das heißt, dass es für uns sich die Frage oft gar nicht stellt, übernehmen wir den elterlichen Betrieb, der ist oft irrelevanter oder passt nicht mehr in die Zeit oder die Optionen sind ganz, die Welt ist einfach so viel anders geworden. Sagst du, kannst nicht einfach nur lernen, was dein Vater gemacht hat, du musst dazulernen, nicht? Also selbst wenn dein Vater ein erfolgreicher Podcaster gewesen wäre, was jetzt nicht sehr wahrscheinlich ist, müsstest du laufend dazulernen aufgrund dieser starken Dynamik der Produktionsstruktur und damit ist es jetzt nicht nur eine bewusste Entscheidung, weil deinen Vater ablehnst oder so, sondern es geht gar nicht anders, materiell geht es gar nicht anders und das ist also ein Element von Kapitalismus, das natürlich zu Verunsicherung, Orientierungslosigkeit und Ablehnung führt.
Was aber, also ironisch ist es vielleicht nicht, aber erstaunlicherweise das, was sich seit Christi Geburt durchzieht, ist, den Bauern brauchst du immer noch. Die Landwirtschaft ist immer noch da. Da gibt's das auch noch, dass ich noch den elterlichen Hof übernehmen kann.
Würde ich nicht so bestätigen. Also Nein. Die meisten Übernahmen sind nicht eine Fortführung, sondern eine Spezialisierung, in Österreich oft Tourismus- und Landwirtschaftsnebenerwerb und Förderungen kassieren. Das ist eine andere Lebensform als die der Eltern, nicht? Du musst auch austarieren, ja. Natürlich gibt es eben Landwirtschaft als Klasse noch, aber wirtschaftlich ganz anders und ganz andere Verhältnisse, viel stärker. Und das zeigt sich eben schon in England, dass es da Arbeitsteilung gibt. Die Finanzierung ist eine andere als derjenige, der es führt. Es gibt Managementaufgaben darin, es gibt mehr Arbeitsteilung, es sind Fremde im Betrieb tätig, sei es auch nur Erntehelfer oder sonst wie, dass das nicht mehr über die Familie gemacht wird. Also das ändert sich, obwohl der Begriff gleich bleibt. Wie sagen Sie, sind schon dramatische Veränderungen, vor allem auch in der Zahl. Ja.
Also ich meine, bleiben wir mal bei den dramatischen Veränderungen. Jetzt, wenn wir jetzt sagen, Kapitalismus als, wird ja auch oft so gesehen, eben auch von außen als quasi Überbegriff für die Industrialisierung, die Entwicklung seit, du hast gesagt, was, 1100, 1200 in England taucht zum ersten Mal auf. Das ist jetzt also, wenn ich richtig rechne, ungefähr 800 Jahre her. Und es ging dann natürlich sehr schnell. Wir haben auch schon gesprochen über die sogenannte industrielle Revolution und so weiter. Nur, was mich so fasziniert ist, wie schnell es auch jetzt geht. Also wirklich am Weg hierher, am Handy, habe ich mir diese ChatGPT-4-Sache angesehen. So, ja. Ich bin grundsätzlich sehr langsam mit diesen Dingen. Ich schaue mir den Hype erstmal an und dann logge ich mich irgendwie 4 Wochen später ein. Aber was mich, ich habe darüber nachgedacht und ich glaube, was daran so faszinierend ist, bei Google kann man jetzt quasi ChatGPT oder Googles Variante davon dann fragen, ja, ich habe hier 15 E-Mails, fass mir das schnell zusammen. Ja? Mhm. Oder mach mir aus diesem E-Mail eine Präsentation. Mhm. Ja? Das heißt, dass diese Arbeit, die wir die letzten 20 Jahre am Computer gemacht haben, so wie der Kapitalist in Venedig, nur am Schreibtisch gesessen, ja? Dass wir jetzt erstmals Maschinen haben, die das für uns erledigen. Ja. Und ich glaube, jetzt wird es sehr schnell gehen, dass die Leute checken, oh oh, ja. Oh oh. Ja?
Ja, das ist bei allen technischen Durchbrüchen. Es dauert unglaublich lange, bis es sich in der Produktivität zeigt und in der Veränderung der Produktionsstruktur, weil die geht vorher. Zuerst muss sich, eigentlich müssen sich die Menschen ändern, die Produktionsstruktur ändern und dann ändert sich die Produktivität. Ich glaube, dass wir jetzt gerade erst in die Phase eingehen, wo wirklich die IT-Revolution sich dann auch zeigt in veränderten Produktionsstrukturen. Das sehen wir eben. Also Distance Working und wahrscheinlich den Large Language Models. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Ja. Aber ich muss also noch etwas ergänzen. Er sagt, eigentlich sollte man sich, oder wann freut man sich darüber, dass jemand Erfolg hat? Es gibt
Danke,
schon
dass du
ein
dich
anderes
ich, dass du dich noch an meine Element, Frage erinnerst.
Ja. Also es gibt noch ein anderes Element für diese Verdächtigungen, nicht? Die auch im Begriff Kapitalismus inhärent sind. Hat der Erfolgreiche nur Erfolg, weil er gut geerbt hat, privilegiert ist? Dafür gibt es also leider gute Gründe für diese Verdächtigung. Es gab also nie eine romantische Zeit eines frühen Kapitalismus, wo alle frei kooperiert haben und nur kleine Sparer zusammengelegt haben, um etwas zu schaffen, sondern das war immer in der realen Welt mit unterschiedlichen Arrangements. Eine durchaus sympathische Phase war die, als es eine gewisse Gegnerschaft zwischen den stationären Banditen der Feudalstruktur, Politikern könnte man sagen, und den mobileren Händlern gab, wo Mobilität und Zusammenschlüsse von Städten eine Möglichkeit waren, sich da Freiräume für die Kooperation von Fremden und auch Produktivität, Wertschöpfung, die sehr, sehr gewichtig war für den Lebensstandard vieler Menschen, das Überleben vieler Menschen, da eine Rolle gespielt haben. Aber irgendwann, und das war nicht früh, so muss man in der Welt, wie sie ist, dann auch sich arrangieren mit den Machtverhältnissen. Und zum Teil verhalten sich diese Händler natürlich politisch, indem sie versuchen, Kartelle zu schließen, bestimmte Händler rauszutreiben aus Märkten. Aber irgendwann gibt es eine, erkennt auch, oder schwindet diese Feudalordnung und das Prinzip Staat, müsste man sagen, die politische Struktur erkennt, wie wichtig die Finanzierung durch die wohlhabenderen Städte ist. Und manche dieser Arrangements sind nicht sehr schön. Und ich glaube, da entsteht also etwas Neues mit einem neuen Durchbruch, der auch von England ausgeht. Und das ist die enge Verbindung zwischen Staatsfinanzierung und Finanzkapital, wenn man so möchte. Monetisierung von Staatsschulden über die Bank of England als letztlich ein Ersatz oder eine Art Layer One Geld für Großhändler zunächst, also eine kleine Schicht, und das wiederholt sich an anderen Orten. Das ist da schon also Elemente der Finanzierung und dann insbesondere der Industrie. Also ein Element, die frühen Händlerstädte haben noch keine groß skalierende Industrie. Es ist noch so allenfalls Verlagsstruktur, das heißt, dass also viele Handwerker gebündelt zusammenwirken. Und Industrie hat ein Problem wie die Immobilienanlage, dass sie relativ immobil ist und noch mehr, also diese Mobilität nicht so gut nützen kann. Also das stärkste Argument der Händler war immer, naja, wenn ihr uns zu sehr plündert, gehen wir weg. Dann sind wir nicht mehr da. Dann legen wir schlicht nicht an. Ja. Die Industriellen können das nicht. Das heißt, wir haben eine viel engere Beziehung der dann entstehenden Industrie und dem Staat und tatsächlich einen bürgerlicheren Staat, der auch weiß, dass er diese Industrie braucht, sie fördert, zusammenspielt. Also man kann schon insbesondere dann im 19. Jahrhundert in Kontinentaleuropa, also ein bisschen verspätet, den Eindruck haben, dass das Bürgertum den Staat kontrolliert und für seine Zwecke einsetzt, für bestimmte Privilegien, den Zugang zu Finanzmitteln, Bailouts als Möglichkeit oder so eine gestützte Form eines Geldlayers letztlich in diesen Staatsanleihen zu haben und dann auch über also da seine besonderen Fertigkeiten ganz gut einsetzen zu können, das analytisch disziplinierte, rationale, kosmopolitische Element ganz gut ausnützen zu können, im Cantillon-Effekt, was ja hilfreich ist, und im Gegensatz zum Händlerischen nicht. Wir sagen ja, dass jemand schneller weiß und eher weiß, wo er die Güter bekommt, ist zum Vorteil aller. Durch den Cantillon-Effekt ist es schneller an neu geschöpftes Kredit zu kommen, nicht zum Vorteil aller, weil es natürlich die Bewertungsgrundlage aller verzerrt und natürlich eine Tendenz der Umverteilung zu diesen Erstempfängern schafft. Und die Erstempfänger sind dann oft durchaus tüchtige Finanzunternehmer, die in diesem Umfeld also gut steuern können, die einen privilegierten Zugang zu diesen Mitteln haben. Eine Form der Privilegierung können schlicht künstliche Skaleneffekte sein, dass also Größe sich besonders auszahlt, weil man dich besonders braucht, auch als Gläubiger für den Staat. Mhm. Aber es kann also auch umgekehrt sein, dass da entsteht etwas, insbesondere im merkantilistischen Staat, was man auf Englisch so diese Revolving Doors nennt, dass du so von der Politik in die Privatwirtschaft wechselst und dann wieder zurück. Dass also diese Kontakte, die du in der Politik aufbaust, die letztlich auch ein bisschen weniger Regime Uncertainty bedeuten, weil du vielleicht mitwirkst oder früher weißt, welche Gesetze kommen werden, was das bedeutet für Finanzierungsmöglichkeiten, was vielleicht boomen wird und was einen Dämpfer kriegen wird, dann kannst du das vielleicht sogar über Hebel, mit Shorts und Long-Positionen nochmal geschickt ausnützen, dieses Wissen. Das ist schon etwas, das auch wieder relativ früh beginnt und sich natürlich dann irgendwie verdichtet, unterschiedlich wahrgenommen wird und total überlagert ist. Also du musst tatsächlich schon relativ früh auch, besteht eine Verdächtigung, sagen, okay, jemand ist sehr erfolgreich, unternehmerisch, könnte es sein, dass der vielleicht aus der Politik kommt oder aus der Finanz kommt oder in der Finanz erfolgreich ist, weil er an einem Gesetz mitgewirkt hat und ähnliches. Und dieser Verdacht ist grundlegend gerechtfertigt. Das stimmt. Insbesondere moderne, industrialisierte Marktwirtschaft zeigt aufgrund der Immobilität tatsächlich eine engere Verbindung zwischen bürgerlichen, industriellen und dem Staat, mit also letztlich sehr unangenehmen Dingen, wie das Industrielle, die Nazis fördern, aber das pickt man nicht gern raus, aber du hast das in alle Richtungen hinein. Auch aus dem Realismus und der Nüchternheit der Industriellen, die wissen, na gut, ich bin nicht so mobil wie der Händler, ich muss mich arrangieren mit dem, was ist. Ich bin ja kein Befreiungskämpfer und Guerriero, das ist nicht mein Lebensstil, nicht meine Aufgabe. Und die besser sind, sich zu arrangieren, sind nicht immer die besten Menschen.
Es ist ein bisschen crazy, aber es stimmt. Bitcoin, das bringt Menschen zum Lesen, die eigentlich nie Bücher gelesen haben. Und das ist auch und vor allem Apricot.media zu verdanken, dem deutschen Bitcoin-Verlag, der die wichtigsten Bitcoin-Bücher für euch auf Deutsch bringt. Layered Money von Nick Battier, Der Preis der Zukunft von Jeff Booth, meine absoluten Lieblingsbücher, aber natürlich auch der Fiat Standard und der Bitcoin Standard von Seyfeddin Amous oder solche Schmankerl wie Das Wesentliche von Karl Menger. Apricot.media, einfach mal vorbeischauen und ja, wem das Lesen nicht genug ist, der zieht sich die Bitcoin-Lesestunde, den Podcast von Apricot Media rein. Ein Podcast, der bereits über 40 Folgen hat mit den interessantesten Texten zu Bitcoin. Ein Podcast, der fast so gut ist wie dieser hier. Apricot Media ist seit Stunde 1 ein Partner von Was Bitcoin bringt. Das macht mich wirklich sehr froh und ich kann euch nur empfehlen, schaut vorbei, apricot.media. Man kann natürlich im Shop auch mit Lightning bezahlen. Die Inflation ist aus dem Nichts gekommen. Einfach so. Das behauptet niemand geringerer als die EZB-Chefin Christine Lagarde. Aber es stimmt nicht. Scharfe Beobachter wie Ronald Stöferle und Mark Walleck von Incrementum warnen schon lange vor der Teuerung. Und jetzt ist sie da. Jetzt ist sie ein echtes Problem. Die beiden Partner bei Incrementum in Liechtenstein verwalten Investmentfonds, die Investoren auch dabei helfen sollen, sich vor der Inflation und ihren Folgen zu schützen. Dafür haben sie unterschiedliche Strategien. Unter anderem kombinieren sie auch Gold und Bitcoin. Incrementum gibt auch den legendären In Gold We Trust Report heraus, den jährlichen Goldreport, wo ich auch seit Jahren mitschreibe. Und Incrementum publiziert regelmäßig auch Research zu Bitcoin. Wer mehr wissen will, geht auf incrementum.li.
Das war jetzt sehr viel, das war jetzt sehr dicht. Eine Sache, die mir eingefallen ist beim Cantillon-Effekt, wo genau das wieder kommt, ist das, was ich vorher erwähnt habe, ein Jeff Bezos, ein Elon Musk, ja, die dann plötzlich, weil die Geldmenge so stark ausgeweitet wird, in der Pandemie immer reicher werden, ja, und da sich die, an diesen sich dann quasi auch global dieses entlädt, dieser Verdacht auch, dass die da hochgekommen sind und du kannst dem entgegensetzen, vielleicht eben die vielleicht ist ein Jeff Bezos sogar wirklich ein schlechtes Beispiel, weil niemand wird abstreiten, dass der zumindest zur richtigen Zeit an dem richtigen Ort war und die richtigen Entscheidungen getroffen hat, ohne große, auch vor also dieses vom Tellerwäscher zum Millionär, diese Stories, gerade in den USA, ist das als Gegenentwurf eigentlich bis heute vorhanden, während wir das in Europa ja eigentlich gar nicht kennen, und wenn, dann kommt auch der Verdacht gleich auf. Welche Rolle spielt dann sozusagen die Entwicklung des Geldsystems bis heute? Weil du hast ja den Cantillon-Effekt immer, aber du hast den halt unter einem Goldstandard, muss er ja ein bisschen geringer gewesen sein.
Also es gibt eine Erzählung von Menschen, die sich an sich für Verfechter der Marktwirtschaft, vielleicht sogar des Kapitalismus halten, aber Vertreter dessen, was jetzt Kritiker als Geldsozialismus bezeichnen. Das Argument geht folgendermaßen: Man muss eigentlich die Menschen täuschen in gewissem Ausmaß, dass sie höhere Risiken übernehmen, als es eigentlich ihrer Risikopräferenz entspricht. Und das wäre ein Element des Kapitalismus. Deswegen braucht man Teilreservebanken, deswegen braucht man auch diese ausgeklügelte Finanzwirtschaft, die ist eigentlich ein Täuschungsprozess. Das soll auch niemand durchschauen, das ist auch gut so, aber wenn es die Leute durchschauen, gibt es einen Bankrun und dann ist die Stabilität dahin.
Oh, wer sagt das? Sind das die Monetaristen oder wie?
Nein, das ist so ein unterschwelliges Argument, das würde ich sagen, bei den kundigsten, also die klügsten Köpfe tendieren dahin, würde ich sagen, die nicht die Bitcoin-Gegner wären, auch Goldstandard-Gegner, und grundsätzlich würde ich sagen Fiat-Proponenten. Ja. Du hast ja sehr unterschiedliche Fälle. Das sind ganz, ganz wenige Menschen. Ja.
Da kommt auch
ganz, ganz wenige Denker. Nicht die meisten sind, ja, haben also zu wenig Verständnis überhaupt von dem, was die heute komplexe Ordnung ist. Ja. Und dann gibt es noch einen Teil, die das ablehnen, die sich eher als heterodox sehen und eher sozialistisch oder reformmarktwirtschaftlich, sozialdemokratisch ticken. Das würde ich sagen, ein relativ großer Teil, der sagt, gut, das ist irgendwie funktioniert, aber man muss es regulieren, man muss aufpassen, es läuft immer Gefahr, schief zu gehen, weil es inhärent Konstruktionsfehler hat. Allenfalls muss man sich damit arrangieren, weil es halt nun mal so ist und man wird den Sozialismus nicht so leicht einführen, zumindest nicht auf nationaler Ebene, vielleicht im Weltstaat dann. Das würde ich sagen, ist ein sehr dominanter Zugang zur Welt. Ja. Und dann gibt es einen kleinen Teil, der sagt, nein, es ist Kapitalismus, es ist gut, es funktioniert auch ganz gut und die Kritiker verstehen das nicht. Und es ist auch gut so, dass sie nicht verstehen, man soll es auch nicht so viel diskutieren, weil die Wahrheit könnte sie verunsichern. Ja. Das würde ich sagen, ist ein ernstzunehmender Ansatz. Er ist moralisch problematisch und diese Gewissheit, dass diese Erzählung richtig ist, würde ich also nicht teilen. Ja, es ist eine Hypothese über die Welt. Ja, man kann sie nicht einfach ablehnen. Aber das würde ich sagen, sind die klügsten Bitcoin-Kritiker, kommen eher aus dem Feld. Die sind tatsächlich Fiat-Befürworter. Mhm. Und die befürworten Fiat nicht, weil sie sagen, Geldsozialismus ist großartig, sondern die weisen euch den Begriff, das gibt es praktisch nie, dass jemand sagt, ja, Fiat ist großartig, weil Geldsozialismus so toll ist. Sondern das sind diejenigen, die sagen, Fiat ist großartig, weil es braucht es und es braucht es auch in der Form. Und natürlich hat das Ungerechtigkeiten und Täuschungen. Ein bisschen Elemente gibt es im Keynesianismus. Auch Keynes hat so diesen Weg vorgezeigt, ein bisschen, dass man im Makroökonomischen täuschen muss.
Da gab es mal so einen Brief, wo er geschwärmt hat über irgendeine große Täuschung. Ich vergesse, welche das war.
Naja, da geht es letztlich über die Kaufkrafttäuschung der britischen Arbeiterschaft und die Wettbewerbsfähigkeit Großbritanniens herzustellen. Ja, du kannst die Löhne nicht senken, also mach das über den Umweg der Entwertung des Geldes. Die Leute checken es nicht, die Gewerkschaften checken es nicht. Denen gibst du halt 2% mehr Lohn, dafür in Wirklichkeit 5% Entwertung oder 10% Entwertung. Du gibst ihnen 5% mehr Lohn, wie du möchtest. De facto hast du 5% Reallohnsenkung und 5% höhere Wettbewerbsfähigkeit. Ja, das ist ein bisschen Keynesianismus, also ein Element davon. Und viele Keynesianer sehen sich ja also wie Keynes als Retter der Marktwirtschaft. Ja. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Aber die sehen etwas mehr Interventionen noch vor. Dann gibt es also Fiat-Retter der Marktwirtschaft, die weniger Interventionen vorsehen. Das würde ich so ein potenziell ist das neokonservativ, vielleicht neoliberal, wo die Begriffe ganz schwierig sind. Monetaristen zum Beispiel. Manche davon, ja, die sagen mir an sich, ist das Finanzsystem schon gut so, wie es ist, mit allen Schwierigkeiten, dann musst du es halt weiterentwickeln. Und das hat seine Berechtigung, weil es sonst eben am Risikokapital fehlen würde. Das ist also fast immer ein Element. Du brauchst also diese Fiat-Struktur, aber letztlich heißt nichts anderes, es ist eine versteckte Umverteilung vom durchschnittlichen Sparer und Konsumenten, der irgendwie zu blöd, zu risikoavers, zu wenig unternehmerisch ist, in die Hände oft der Exportindustrie und der Finanzierung natürlich dieser riskanten Projekte für die Exportindustrie. Und das wäre Kapitalismus. Davon profitiert der dumme Sparer und Konsument dann, weil er als dann auch kreditfinanziert Zugang zu Konsumgütern kriegt, die sonst nicht gäbe, wenn dieses Risikokapital nicht da wäre, das er nie zur Verfügung stellen würde als durchschnittlicher Sparer und Konsument.
Aber was du gerade beschrieben hast, ist eigentlich so die Mainstream-Meinung, die quasi das, den sogenannten Geldsozialismus, den wir heute haben, eigentlich zusammenhält, vor dem Hintergrund von, das kannst du einem Politiker erklären, das kannst du auch einem Unternehmer erklären und der großen Masse erklärst das eh nicht, weil das ist der Punkt bei der ganzen Geschichte.
Ja, jetzt haben wir, also das sind unterschiedliche Formen von Mainstream. Es gibt einen Experten, also vielleicht würde ich sagen, es ist eine mainstreamige Sicht unter Experten, das ist aber eine ganz kleine Nische.
Ja.
Unter Wirtschaftsexperten, Finanzwirtschaftsexperten, wir sagen, ja, könnte das eine Mainstream-Position sein, wiewohl wahrscheinlich so eine sozialdemokratische, wesentlich ist die Regulierung Perspektive und das Ausgleichen der Ungleichgewichte, aber muss halt Marktwirtschaft laufen lassen in einem geschützten Raum mit Ausgleichen. Ja, das würde ich sagen, ist eine dominante Perspektive auch unter Experten. Und dann gibt es schon eine Fiat, also das schon im Kern, dass ein Markt ist, der auf einer politischen Basis geschaffen ist, mit auch einem politischen Geld, aber so eine eigentlich eine Funktionalität hat, die im Wesentlichen nicht an Umverteilung hängt und auch weniger Interventionen bräuchte, als der Fall ist.
Es gibt, ich sage, also Fiat Money ist ja auch nur die Ausbeutung der Arbeiterklasse. Ist mein Argument immer. Also auch für die Sozialisten, die sagen, wir müssen den Kapitalismus. Es ist, was du gerade beschreibst, ist quasi so diese schmutzige Deal zwischen den Kapitalisten und dem Staat und dem Geldsozialismus, der sich da irgendwie herausgearbeitet hat, bei allen, die es einigermaßen verstehen, gut funktioniert. Ja, und alle anderen lässt man quasi dumm und beutet sie in Wahrheit aus. Wie du richtig, es ist Umverteilung von unten nach oben.
Ja, das Lustige ist jetzt, dass also diese Kritik, die eher von links bis ganz links kommt, eigentlich relativ d'accord geht mit Ludwig von Mises. Der sagt, okay, genau das Problematische, egal wie wir es bezeichnen, einem System ist eine undemokratische Struktur. Und undemokratisch meint er es in Hinsicht, dass also wenige entscheiden. Und warum können wenige entscheiden? Weil die Masse getäuscht wird darüber, was eigentlich passiert. Ja. Und sehr vieles aus der linken Kritik an der vermeintlich Alternativlosen, was sie halt für neoliberal, kapitalistisch sehen, ist eine Reaktion darauf, dass die feststellen, ui, das System, wie es läuft und auch dann von deren Retter, nicht Werner Draghi oder ähnlichen, also so profilierte Politiker, die anstehen, also in einer Krisensituation zu managen, was läuft, wird also unter ähnlichem Hinweis abgelehnt, dass eigentlich hier das eine Zerstörung der Demokratie darstellt, der Wähler versteht gar nicht mehr, wird eigentlich nicht, der kriegt keine Alternativen mehr, eigentlich regiert die Finanzwirtschaft de facto, weil sie auch damit operiert, dass sie too big to fail ist und es da überhaupt keine Alternativen mehr dazu gibt.
Das ist ja in gewissem Sinne nicht falsch.
Das hat einen Kern Wahrheit, ja.
Nur, dass diese linke Kritik übersieht, dass im Kern dieser Kernwahrheit eben dieser Geldsozialismus steht. Und dass weil du gesagt hast, es gibt ja eigentlich niemanden, der das wirklich feiert, diesen Geldsozialismus. Es gibt schon, nämlich das ist ja die MMT-Avantgarde, sage ich mal, der Linken, die feiern das eigentlich schon. Die sagen, na super, der Staat kann machen, was er will, Geld drucken und die Sache hat sich, ja. Das ist ja im Grunde die Grundaussage, da werden jetzt einfach sich beschweren, wenn sie bis hier zugehört haben aus der MMT-Ecke. Aber das ist ja schon, da gehst du relativ hart ran an die Sache und sagst, der Staat macht das schon.
Ja, das ist ein Punkt. Da könnte man schon MMT als einen Ansatz einer Geldplanwirtschaft sehen. Die also schon sich da wieder verteidigen, dass sie marktwirtschaftskompatibel sind, insofern als sie vielleicht weniger Produktionssozialismus bräuchten, weil der Staat da nur so eine Rahmenplanung übernimmt, aber Geld ist schon wesentlich, ja. Und könnte man sagen, ja. Ob sie den Begriff jetzt annehmen würden, bezweifle ich als Sozialismus. Also vielleicht ist schon ein Element, dass sie das eher Gelddemokratie
Irgendwie soziale.
Aber das hängt daran, dass Demokratie ist, ja, so positiv besetzt ist, fast durchgehend, ja, sogar so also, Mises das noch positiv verwendet. Ja, weil es natürlich auch Demokratie wie Kapitalismus ganz unterschiedliche, zum Teil konträre Dinge sind, ja, die jetzt übereinander sitzen. Ja. Und die Beispiele, die du gebracht hast, sind eigentlich sehr gut. Elon Musk, Jeff Bezos nicht. Das tut sich jeder schwer abzuschätzen, was ist jetzt geniale Eigenleistung von Elon Musk in seinen Betrieben. Die kann nicht null sein, das wäre absurd, festzustellen, dass es nur Privilegien und Verzerrung ist. Das ist eine Wahrnehmung. Er sagt, das ist nur ein privilegierter Typ, der das ausnutzt und jetzt noch toxisch ist und böse Ideen hat. Und die andere Perspektive ist, das ist nur Markterfolg und es ist leider, wie so oft, irgendwo eine komplexe, nicht genau in der Mitte, aber irgendwie bei zwei gegensätzliche Dinge überlagern sich da. Man kann nur hoffen, dass es hauptsächlich das Hebeln ist von Dingen, die schon auf Kern an eine Kompetenz verweisen, die dann halt nur ungerecht ausgehebelt werden. Ja, dass also dann ein Amazon, wenn es erfolgreich ist, so erfolgreich ist, dass es vieles verdrängt und auch unfair verdrängt, natürlich aus Wettbewerbersicht. Die also nur verdrängt werden, weil sie kleiner sind, nicht weil sie schlechter sind.
Man muss dazu sagen, Amazon hat mit Büchern angefangen und eine lange Zeit lang war die große Panik, um Gottes Willen, die Bücherläden sterben aus. Ja. Also die Videothek sind wirklich ausgestorben. Innerhalb von 3 Jahren waren die Videotheken weg, als Netflix aufgekommen ist, aber Buchgeschäfte gibt es immer noch genauso viel wie vorher. Es gibt kleine Buchgeschäfte, es gibt große und es gibt Amazon. Ja. Ich glaube, dass einerseits, dass es die Amerikaner geschafft haben, über ihre Zeit ihrer Existenz diese Wertschätzung für das sich etwas aufbauen zu behalten, ja, und andererseits, dass jetzt diese Tech-Revolution, ja, dass dann das versteht jeder irgendwie schnell, okay, die waren zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, haben das Richtige gemacht, plus die tun Dinge, die ich in meinem Alltag auch wirklich nutze. Also jetzt einen Hass zu haben auf einen Steve Jobs, während ich am iPhone bin, gibt's auch, ja, aber ist schwierig. Oder auf Amazon, während ich auf Amazon permanent bestelle. Das heißt, ich merke quasi den Mehrwert. Während das jetzt vielleicht bei Leuten ist, die quasi nur das Kapital zur Verfügung stellen, Kapitalisten, ist es schon wieder schwieriger. Das ist meine Meinung.
Ja, im Kern sind das dann schon kulturelle Fragen. Und da hat sich also einer der Vorteile der USA ist, dass da kulturelle Elemente überlebt haben und dann natürlich auch künstlich verstärkt wurden durch die Diaspora, dass also schon die risikoaffinsten und dynamischsten Menschen den Kontinent mal verlassen haben und immer wieder in Schüben und sich in den USA gesammelt haben. Also das ist schon kulturell noch ein sichtbarer Unterschied. Also wie stehe ich zur sozialen Mobilität, wie stehe ich zu gewissen Flexibilität und wie sehe ich es, also diese Möglichkeit, sich selbst zu verbessern, sein Leben zu verbessern, als individuelle Aufgabe und Auftrag, wie sehr kann ich mich freuen über den Erfolg anderer, ohne neidisch zu sein, das sind schon kulturelle Elemente, ja, die nicht gleich verteilt sind und ich glaube, es stimmt schon die Perspektive, die Hayek immer wieder betont, dass es ungewöhnlich ist, dass es nicht Menschen normal nicht so ticken, weil so arg verankert in unseren Instinkten das tribalistische Element. Das ist schon die Frage, ist das einer von uns, auf den wir stolz sein können oder nicht? Ist das unser Team, das da jetzt gespielt hat? Habe ich die gleichen Möglichkeiten oder nicht? Passiert ein Ausgleich? Darf der überhaupt das Alpha-Tier jetzt sein? Warum jetzt ausgerechnet dieser Elon Musk? Nicht? Man sieht dem also irgendwie serviert in Social Media als der reichste Mensch der Welt, super erfolgreich. Und ist schon instinktiv die Frage, ist das jetzt mein Alpha-Männchen meiner Sippe? Hat er das verdient? Habe ich mich dem untergeordnet oder nicht? Das sind schon, glaube ich, alte Muster, die dann ablaufen können und auch kulturell gestützt sind und was schon einen gewissen Aufbruch braucht, sich loszulösen von diesen Reaktionen, eben diese Neidgefühle bis Hassgefühle, Einordnungen, Schubladisierungen, wo man dann auch nach den Ideen geht potenziell von jemandem, nach seinen Meinungen geht und sagt, ist das einer von uns oder nicht?
Jetzt hast du vorher erwähnt, so im Nebensatz quasi, ich weiß nicht, wie du es genau genannt hast, aber die Fiat-Überzeugten, die bei deiner Meinung nach auch die intelligentesten Bitcoin-Gegner sind.
Ja.
Und wenn man sich das überlegt, dann macht es natürlich viel Sinn, dass auch viele von denen in den Unternehmen auch sind. Also die Geschäftsmodelle, die wir heute haben, mit denen du erfolgreich geworden bist, bauen ja auf dem Geldsozialismus auch. Ja. Wie passt jetzt Bitcoin in dieses Bild, das wir heute haben, hinein, aus dieser Perspektive?
aus dieser Perspektive ist Bitcoin ein Risk-on-Asset, das manchmal lustig ist, wenn man früh drin ist und rechtzeitig die Exit-Liquidity bei den Idioten draußen findet. Das würde ich sagen, ist die Perspektive der Fiat-Überzeugten. Und
die hört haben man Gewicht. Immer wieder.
Die hört man immer wieder. Nicht nur, dass man sie hört, Bloomberg, sondern die hat materiell Gewicht. Ja. Die spielen eine entscheidende Rolle beim Bitcoin-Kurs. Ja.
Okay, das ist hochinteressant, weil du beschreibst quasi, ich habe das schon lange im Gefühl, dass es da quasi Leute gibt, die zwar das finanzielle Spekulieren mit Bitcoin verstehen, aber den Rest null. Ja, und das ist genau der Grund, du hast jetzt zum ersten Mal mir erklärt, wieso. Aber wie passt das jetzt sozusagen ins Gesamtbild rein? Weil das wird ja jetzt nicht, wir sind uns ja einig, dass Bitcoin nicht wieder verschwinden wird. Und es gibt ja offenbar kein Lager, außer irgendwie fünf versprengte Austrians, die quasi sagen, das ändert irgendwie alles.
Mhm. Naja, gut, dieses Lager gewinnt schon auch an Gewicht, die Realität irgendwann sichtbar wird und sich verändert. Das ist ja die große Kraft von Innovation und fast jede Innovation instinktiv mal eher abgelehnt wird, auch weil es natürlich Interessen gibt, die sie irgendwie arrangiert haben, auch wenn er dynamisch ist, aber es gibt auch dynamische, in einem dynamischen Status quo Phasen, mit denen man irgendwie rechnen kann über längere Zeit, Trägertechnologien und ähnliches, und das Finanzsystem in der Form gehört sicher dazu, mit sehr starken Umwälzungen, schon sagen, als ein Teilelement als Trägertechnologie ist schon mal das Teilreservebankwesen, weil auch der Begriff eigentlich nicht mehr passt. Sagen wir ein depositenunabhängiges, depositenunabhängige Kreditvergabe.
Also Nullreservebankwesen.
Nullreservebankwesen mit staatlicher Scheinversicherung bestimmter Einlagen. Ja. Das würde ich sagen, ist eine Trägertechnologie. Und das haben wir jetzt bei der Silicon Valley Bank gesehen oder unlängst gesehen, wie dann auch Unternehmer darauf reagieren, wenn etwas, mit dem sie sicher rechnen, wir sagen, das ist ein Träger, das ist Infrastruktur. Beim Bankkonto muss ich mir nicht die Frage stellen, was die Bank macht. Ich gehe davon aus, wenn sie eine Lizenz hat und reguliert ist, ist das sicher.
Ja.
Sonst würde ich es ja investieren. Ich habe es ja am Bankkonto liegen, weil es sicher sein soll. Ja. Wenn das nicht gewährleistet ist, dann würde das dramatische Folgen nach sich ziehen. Man müsste sich die Frage stellen, ob es nicht bessere Technologien gibt, um Liquidität zu halten und ob nicht das Regime Uncertainty und das Bankenrisiko doch so wesentlich sind, dass ein Teil des unternehmerischen Nachdenkens da hineinfließen müsste. Ja. Und das ist natürlich, ja, das sind Übergänge, die eine Weile brauchen. Ja, jetzt muss ich aber nochmal zur Frage zurück, warum ist so dominant die Fiat-Perspektive?
Nein, also du hast gut erklärt, finde ich, diese dominante Fiat-Perspektive, die uns meistens entgegenkommt von den Finanzzeiten, von den Anlegern, von den Börse-Experten und so weiter, ja, die ja genau dieses Fiat-Mindset, das oft den Plebs dann auch angeprangert wird, mitbringen. Aber du hast wunderbar erklärt, woher das eigentlich kommt. Aber meine Frage ist, dieses ganze Spielfeld, wie stark wird sich das verändern durch Bitcoin? Also Bitcoin ist ja ein neues Element quasi in diesem Spannungsfeld aus Staat, Unternehmen und Fiat-Geld.
Ja, als eine Alternative, also das war eben meine Antwort, potenziell eine neue Trägertechnologie für bestimmte Ziele von Menschen. Also Menschen haben Ziele und dann gibt es also gewisse Netzwerkeffekte bei Mitteln manchmal. Und wenn die Zweifel größer werden an den Mitteln, dann suchen gewisse Pioniere nach Alternativen. Und die meisten erweisen sich als Spinner von den Pionieren oder liegen falsch. Aber manchmal, und das ist ja kein Element eben von Innovation, setzt sich tatsächlich Besseres um. Und oft sind das Protokollinnovationen. Also ich sehe also Bitcoin auf der Ebene einer Protokollinnovation für Trägertechnologien von Finanzierungsproblemen im weiteren Sinne. Das heißt also irgendwie Liquiditätsprobleme über Raum und Zeit zu managen. Ja. Und das sehe ich als einen potenziell graduellen Prozess, der dann gradually, then suddenly, nicht, das heißt natürlich nicht, dass er linear ist, sondern sich dann irgendwie auch verselbstständigen und beschleunigen kann. Ja. In der Wahrnehmung ist schon, also jetzt bei den Fiat-Überzeugten, sagen ja, das wird sich als Sackgasse erweisen. weil das System doch immer noch funktioneller ist und man wird das auch in der Realität sehen. Also bestimmte Silicon Valley-Unternehmer wechseln jetzt vielleicht unter dem Eindruck auf Bitcoin oder halten signifikant höhere Bitcoin-Anteile in ihrem Portfolio. Für diese Aufgabe ist dieses Ziel, die sie haben, dass allen Unternehmen gleich ist, die brauchen ein gewisses Liquiditätsmanagement. Nicht? Die haben viel Geld aufgestellt, haben eine hohe Burnrate und irgendwie muss Geld liquide verfügbar sein. Und das sind jetzt Einschätzungen richtiger Fristigkeiten und Risiken. Ja? Es hat sich erwiesen, dass eine der sichersten Anlagen, Staatsanleihen, doch nicht so sicher ist, vor allem wenn die Zinsen sehr schnell steigen, natürlich politisch, planwirtschaftlich gesteuert. Ja, jetzt wäre ich mir auch nicht so sicher mit der Entschlossenheit zu sagen, okay, jedes Silicon Valley Unternehmen müsste als Lerneffekt in Bitcoin wechseln. Das konnte man vielleicht kurz annehmen, aber es hat sich erwiesen, dass jetzt natürlich das System wieder all in geht irgendwie und sagt, okay, wir haben realisiert, das große Problem ist, die Einlagensicherung ist zu gering, vor allem bei Unternehmen. Also das Problem Silicon Valley, wenn es ein so großer Anteil der Einleger hat, mehr als die gesicherte Summe von $250,000 drin, was ja schon viel ist relativ, aber für amerikanische Silicon Valley Unternehmer fällt es halt überhaupt nicht. Deren Turnrate ist so groß in der Woche vielleicht. Das System hat wieder reagiert, alternativlos würde ich sagen. Also das hätte kein, alle Experten oder eine Mehrzahl der Experten wird sagen, ja genau so muss man es machen. Richtig gemacht, im Detail vielleicht Zweifel, aber es gibt eigentlich keine Alternative, weil wir müssen ja gewährleisten, dass dieses System weiter funktioniert, das bislang ganz gut funktioniert und alles, also oft totgesagt wurde, die Sache ist halt, dass es verändert sich, es ist ja nicht ein System, das ändert, es war wieder eine ganz grundlegende Änderung, eigentlich als Präzedenzfall zu sagen, okay, jetzt sind alle Einlagen gesichert. Ja. Jetzt was sind, natürlich bedeutet, dass das Bankwesen also immer weniger sich um Unternehmen handeln kann. Das kannst du nicht mal als Unternehmen bezeichnen in einer gewissen Form. Wenn du sagst, also letztlich ist die Tendenz natürlich, dass das hochregulierte Filialen der Treasury sind, also letztlich Filialen einer Behörde sind. Auch und das ist natürlich die Tendenz, wo das hingeht. Und wenn das Kapitalismus ist, dann ja, ist es eigentlich wurscht, ob du das Kapitalismus oder Sozialismus nennst. Es ist relativ nah beieinander oder beschreibe mal das Kernelement und das ist schon Planwirtschaft.
Es ist auch ein Thema, also zum Beispiel eines der Argumente, das immer gebracht wird, auch für Central Bank Digital Currencies, ist, das ist wunderbar, dann kann sowas wie bei Silicon Valley Bank passieren und ich kann, also da muss ich überhaupt keine Nerven mehr, brauche ich nicht mal eine Presseaussendung, ich kann quasi über den digitalen Dollar die Deposits sichern, während ich die Bank fallen lassen kann. Was ironischerweise wiederum bei den Bankern für große Nervosität sorgt, weil sie wissen, ich bin nicht mehr too big to fail, mein Job könnte weg sein und meine Reputation und so weiter. Aber ich würde jetzt gerne zum Abschluss eben nochmal auf diese Frage kommen, mit weil Kapital, Kapitalismus, Bitcoin. Sparer, es wurden ja quasi, du hast es am Anfang beschrieben, dass der Sparer eigentlich entmachtet wurde in diesem System und dadurch auch in seiner Rolle und seiner Bedeutung geschwunden ist und eigentlich der Schulden am Steuer sitzt, bringt Bitcoin das echte, die grundlegende Idee des Kapitals wieder zurück, des Ansparens und dann Investierens. Ist das etwas, das wieder da ist?
Würde ich sagen, ja. Also der Begriff Kapital ist grundsätzlich positiv. Da bin ich bei Ludwig von Mises, insbesondere im Verständnis der österreichischen Schule, wo das also eng mit diesem urmenschlichen Potenzial der langfristigen Perspektive zusammenhängt. Ja, wir sind also in der Lage, und das unterscheidet uns auch von Tieren, langfristig zu koordinieren, zukünftige Präferenzen im Auge zu haben, eine niedrigere Zeitpräferenz an den Tag zu legen und damit systematischer auch über die Zeit hinweg Dinge aufzubauen. Ja, das ist die Essenz von Kapital. Dann kann man noch das Element der Ungewissheit dazu nehmen. Also es sind Dinge, die in der österreichischen Schule als wesentlich gesehen werden. Ja, also Kapitalaufbau unter Bedingungen der Ungewissheit führt also zu sehr hoher Produktivität, wachsender Produktivität, die Mehrergiebigkeit der Produktionswege, sagt Böhm von Barwerk. Ja, das ist positiv, das ist gut. Bitcoin betont die Souveränität der Sparer, auch Nein zu sagen. Und jetzt gibt es unterschiedliche Einschätzungen dazu. Und das ist, würde ich sagen, vielleicht an dieser aktuellen Frage, wie sagen, gibt es drei Meinungen, die man dazu haben kann. Das eine ist natürlich die derjenigen, die sich ideologisch eher dem Sozialistischen näher sehen als dem Kapitalistischen. Vermutlich würden sagen, naja, das ist wieder typisch kapitalistisch. Die fetten Unternehmer durch ihre Lobbykraft haben natürlich ein Bailout erwirkt für spezifisch diese Bank. Kein Wunder, dass es wie Kapitalismus funktioniert und ungerecht. Eigentlich hätte man diese 42 Milliarden oder was immer dann rauskommt, was da rein muss, hätte man verteilen müssen, gerechter, demokratischer, dass der kleine Mann mehr davon hat. Ja. Das ist eine Tendenz. Die andere Tendenz ist zu sagen, nein, um Gottes Willen, das ist ja, das zeigt den Ideologen, die würden jetzt also tausende der dynamischsten Unternehmen der USA zusperren lassen, nur um ihr Prinzip zu rechtfertigen, sondern muss pragmatisch sein. Grundsätzlich funktioniert ja die Wertschöpfung durch die Unternehmer und jetzt können wir nicht da eine Krise riskieren, wenn es also einfach möglich ist, das abzuwenden. Und dann gibt es eine dritte Perspektive, die sagt, naja, womöglich ist es schon so, dass ohne die Privilegierung in diesem Finanzsystem mit all ihren Ungerechtigkeiten es weniger Venture Capitalism gäbe. Das wäre aber gut, weil die Produktionsstruktur würde mehr den Präferenzen der eigentlichen Menschen entsprechen. Sie würde vielleicht weniger dynamisch ausschauen, aber dann nur als Ausdruck der Präferenz von Menschen, die vielleicht nicht immer und in jedem Lebensbereich Dynamik und Destruction wollen und suchen, sondern manchmal auch sagen, die beste Innovation ist eigentlich etwas Älteres oder Bewährteres vorzuziehen oder bestimmte Trade-offs anders einzuschätzen und sagen, das ist es nicht wert, etwas zu ersetzen, was eigentlich funktioniert. Also never fix something that's not broken, diese Perspektive. Ja. Und da steht also jetzt die Bitcoin-Perspektive, vor allem derjenigen, die unter Bitcoin also da die Hoffnung verbinden, einer neuen, besseren Wirtschaftsordnung, sagen wir eine anderen Wirtschaftsordnung, ist schon im Kern die Souveränität der Sparer entscheidend. Ja, jetzt würde ich sagen, die sozialistische Perspektive hat halt so, dass die Sparer nicht entscheidend sind, weil das Sparen so ungleich verteilt ist, dass es eigentlich nicht durchschnittlich ist, Sparer zu sein, sondern etwas ganz Undurchschnittliches und damit ohnehin eine begüterte, privilegierte Schicht, die dann entscheidet. Ja, aber Mises sagt eben Sparer und Konsumenten, ja, als Entscheidendes und dann ist sicher die Perspektive falsch und das bestärkt Bitcoin natürlich, dass das Sparen also ganz kleinteilig ist und das ist der große Unterschied, dass du auch mit deinen Satz, ja, die vielleicht mal Cent sind oder weniger als Sparer angenommen bist. Und sagst, auch das ist eine Entscheidung. Ja, ob ich jetzt also für 2 Euro mir noch einen Schokoriegel kaufe oder für 2 Euro Sets stecke, ja, ist genau dasselbe Veto, das ich gebe der Produktionsstruktur und sage, nein, ich will jetzt nicht aktuell in jedem Moment 3 Schokoriegeln am Tag verfügbar haben. Das ist mir nicht so wichtig. Mir ist wichtiger langfristig. Ja. Ich nehme dann auch mal einen Schokoriegel, aber jetzt im Trade-off habe ich ein bisschen eine andere Tendenz und wünsche mir auch, dass die Produktionsstruktur dahin geht. Damit würde ich natürlich auch Dinge in Kauf nehmen. Die Produktionsstruktur müsste ja anders aussehen, wenn Bitcoiner recht haben. Und es kann sein, dass, also jetzt, das ist natürlich ein Gedankenexperiment, ja, wenn tatsächlich Sparer und Konsumenten entscheiden, könnte es sein, dass die Produktionsstruktur zum Teil älter, weniger dynamisch aussieht. Ich glaube nicht, dass das ein Hinweis darauf wäre, dass sie weniger dynamisch ist, sondern dass sie vielleicht anders verteilt ist. Dass es vielleicht nicht so gut ist, so eine durchschnittliche, eh nicht wertgeschätzte Dynamik, die alles so mitstößt, sondern dass wahrscheinlich die Welt heterogener wäre. Dass in vielen Bereichen Dinge länger weniger dynamisch aussehen, weil im Hintergrund in Nischen sehr viel dynamisch passiert und dass das eine bessere Ordnung ist, vielleicht auch, wenn es den Präferenzen mehr entspricht. Dass ich mir dann also selbst Lebensphasen spezifisch vielleicht oder Lebensstil spezifisch aussuchen kann, ob ich lieber weniger dynamische oder dynamischere Umfelder habe und nicht so ein ich muss irgendwie Silicon Valley auf die ganze Welt irgendwie verteilen und es kommt so ein durchschnittliches Destructiveness raus. Da ist wahrscheinlich besser, die breite Masse kriegt vom ChatGPT gar noch nichts mit, wenn es noch nicht relevant ist für die Produktionsstruktur und manche sind aber schon ganz viel weiter und experimentieren und machen Biohacking und was immer schließen auch das an die Large Language Models an und ich habe potenzielle Kontraste und das ist, glaube ich, schon eine Wunschvorstellung, die irgendwie positiv mit Demokratie besetzt werden könnte, dass schon mehr Menschen den Eindruck haben, dass wie die Welt läuft, insbesondere das Wirtschaften und die Produkte, die verfügbar sind, dass das mit ihren Präferenzen zusammenstimmt. Dass sie die Welt anschauen und sagen, ja, ich sehe das, ich weiß, es ist nicht das Paradies, aber eigentlich ist es gut so. Ich kenne diesen Trade-off. Ich finde es jetzt gut, dass ich da an einer befahrenen Straße bin, weil ich da auch mit dem Auto schnell hinfahren kann und parken kann. Und der andere sagt, na, es ist eigentlich ganz gut, dass da überhaupt keine Autos fahren und alle nur mit dem Fahrrad unterwegs sind. Das ist mein Trade-off. Und diese Möglichkeit, die Welt anzusehen, wie sie ist, und sagen, ich verstehe die Trade-offs. Ich weiß, ich könnte da was ändern, wenn es mir nicht mehr passt. Das wäre wahrscheinlich schon eine bessere Welt, weil also mehr Wissen hineinfließen kann in diese Entscheidungen. Und ich würde erwarten, dass die Welt heterogener wieder werden würde. Dass es mehr auch kulturelle Unterschiede gäbe und halte das grundsätzlich gut. Eine vielfältigere Welt könnte die Folge sein, wenn Sparer und Konsumenten mehr entscheiden. Und ein Weg dahin ist natürlich höhere Souveränität der Sparer. Und das ist, glaube ich, eines der zentralen Versprechen des Bitcoin-Protokolls, diese Souveränität der Sparer wieder zu ermöglichen.
Und was mich so fasziniert, ist, erstens großartig erklärt, also wirklich Hut ab, wenn ich einen tragen würde. Was mich so fasziniert, ist, dass man das beobachten kann bei den Bitcoinern. Ich weiß, es ist nur eine winzig kleine Subgruppe von, es sind immer noch, wir sind da im Promille-Bereich unterwegs. Aber wenn man sich das angetan hat, wenn man es mal verstanden hat, wenn man das Vertrauen hat, dass dieses Bitcoin-Protokoll funktioniert, dann ist plötzlich genau diese Welt da, wo die Sparer, wo du bewusst sparst und bewusst konsumierst. Ironischerweise würdest du ja durch dieses, bei gleichzeitiger quasi langfristiger permanenter Aufwertung von Bitcoin, kommst du ja dann rein in dieses Deflations-Mindset eigentlich. Und darüber möchte ich dann das nächste Mal, kommst rein in dieses Deflations-Mindset. Was jetzt wiederum von denen kritisiert wird, die einerseits sagen, naja, um Gottes Willen, die Reichen sitzen nur auf ihren dicken Hintern und arbeiten nichts, weil sie schon so viel Geld haben, und dann sagen, ja, aber Deflation können wir uns nicht leisten, dann würde die Welt zusammenbrechen. Ja? Wobei das genau das ja schaffen würde. Aber ich sehe das, also die Vorstellung, dass es nicht determiniert ist, wie es weitergeht, sondern dass es wirklich einfach, je mehr Leute sagen, das mache ich jetzt, ich verhalte mich jetzt nach diesen Bitcoin-Regeln, ich vertraue Bitcoin-Dings, desto eher ist auch die Chance, dass Bitcoin als Teil der Zukunft, ich sage jetzt nicht, dass es nur einen Bitcoin-Standard geben wird, aber als Teil der Zukunft eine Rolle spielt, da. Das heißt, wenn du über Bitcoin redest und aufklärst, geht es nicht darum, wie man kritisiert wird, irgendwie das Schneeballsystem weiterzutreiben, sondern es geht darum, die Möglichkeit abzusichern, dass das vielleicht eine Zukunft sein könnte.
Ja, und es ist schon ein Brechen mit so Systemvorstellungen, nicht? Dass entweder ein System alternativlos ist, wie es ist, da kann sich überhaupt nichts verändern, oder dass es darum geht, utopisch ein fertiges System zu konstruieren, nicht? Wo jeder schon wieder seine Rolle hat und weiß, was er tut, ja. Sondern es ist schon die Dynamik, dass Alternativen sind möglich, aber wir müssen mal sehen, was für wen besser ist, und je mehr jeder für sich das herausfinden kann, desto besser.
Rahim, es war wieder ein absoluter Hochgenuss mit dir. Danke dir vielmals für diese dritte Folge, und wir sehen uns bei Nummer 4.
Wunderbar, danke dir.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn ihr das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.